Ich, wir beenden die kleine Reihe zum Vater Unser. Heute geht es um die Bitten 6 und 7. Vor allem Sie werden im Mittelpunkt stehen und werden auch ein bisschen Zeit brauchen, weil das gar nicht so einfach zu verstehen ist. Ihr kennt den Text und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wie voriges Mal erwähnt, steht das unter der Überschrift Gottes Vorsorge. Denn es geht ja um Dinge in der Zukunft. Gott soll uns in Zukunft nicht in Versuchung führen, sondern von dem Bösen erlösen. Was heißt das? Wenn wir uns diesen Begriff anschauen, der im Griechischen steht, der heißt Perasmos, ist so ein bisschen Angeberwissen, ne? Wenn ihr mal Leute beeindrucken wollt, dass ihr so ein bisschen Griechisch könnt oder so. Perasmos heißt, was heißt's? Das ist genau die spannende Frage. Wenn man in die deutschen Übersetzungen hineinschaut, wird es mal mit Anfechtung übersetzt und mal mit Versuchung. Es ist im Griechischen aber immer dasselbe Wort. Und dieses Wort ist im Griechischen auch schon, hat unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt eine sehr neutrale Bedeutung, da kommt es ursprünglich her. Das heißt einfach erproben, prüfen, testen. Ihr seht hier vorne einen Test, da wird eine Leiterplatine, glaube ich, auf Bruchfestigkeit geprüft. Und wenn dieser Stempel dann immer weiter runterdrückt, irgendwann macht es klick und dann ist das Ding kaputt. Und dann stellt man entweder fest, es ist gebrochen jenseits der Belastungsgrenze, die nötig ist, oder es bricht zu früh. Bei so einer Leiterplatine ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Ich lese gerade ein Buch über Bauingenieurwesen und da beschreibt diese Bauingenieurin, was sie alles berechnen muss, damit eine Brücke trägt. Das ist schon spannender, ne? Wärt ihr gern die Ersten, die über so eine Brücke drüber fahren? Es sind auch schon welche eingestürzt, weil da falsch gerechnet wurde. Also, wir haben das gerne, wenn Dinge geprüft sind, ne? Dann kommt ein Stempel drauf, getestete Qualität. Niemand möchte gerne im Selbsttest die Dinge durchführen. Also, einfach erproben, prüfen, testen. Das ist zunächst mal ein neutraler Begriff. Es wurde dann aber auch ein negativer Begriff, nämlich sehr schnell kann man das dann auch so wiedergeben, in Frage stellen oder anzweifeln. Und dann wird es irgendwann negativ, in Frage stellen oder anzweifeln. Und so ist dieses griechische Wort, wird für beides verwendet. Oder man kann es mit Fug und Recht mit beidem übersetzen, nämlich mit Anfechtung oder mit Versuchung. Und von der Bibel her ist Anfechtung was Gutes. Ihr habt es vielleicht noch im Ohr, die Lesung von eben. Liebe Brüder, schreibt Jakobus, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt. Weil, wenn euer Glaube bewährt ist, dann ist das gut. So geht es ja weiter. Ist es aber auch gut, wenn unser Glaube in Versuchung gerät? Das ist jetzt eben genau die Frage. Nochmal im Griechen ist es derselbe Begriff und er wird auch von Gott gebraucht. Zum Beispiel in 5. Mose 13, Vers 4 steht, der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe. Gott will gucken, wie geht das aus, wenn er euch in solche Situationen bringt. Und das Ziel dabei von Gott ist, wachsen, reifen, Fortschritt. Darum geht's. Auch wenn man sich selbst prüft, wenn man Material prüft und stellt fest, der Stahlträger ist noch nicht dick genug, dann geht es darum, dass dann der Stahl verstärkt wird. Und irgendwann ist es dann gut. Und wenn wir darum bitten würden mit dem Vater Unser, dass Gott uns davor bewahrt, dass unser Glaube geprüft wird, damit er sich bewähren kann, dann wäre das keine gute Bitte. Denn das ist ja nochmal was Positives. Es führt dann zur Echtheit und zu Reife. Zumal Gott versprochen hat, dass wir die Versuchungen, / Anfechtungen bestehen können. Paulus schreibt darüber in 1. Korinther 10, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also wahrscheinlich ist nicht gemeint, wenn wir bitten und führe uns nicht in Versuchung, dass Gott uns vor jeder Glaubensprobe behütet und bewahrt. Das wäre nicht gut. Es ist wichtig auch für uns, dass unser Glaube geprüft wird und dass er dann bewährt und erprobt ist. Aber bei den meisten Versuchungen haben wir es eben nicht nur mit Gott zu tun, sondern eben auch mit dem Teufel. Paulus nennt ihn an einer Stelle mal den Versucher. Das heißt, er ist derjenige, der auch Menschen auf die Probe stellt, aber mit einem ganz anderen Ziel, als wie Gott das macht. Gott stellt uns auf die Probe, damit wir wachsen. Und der Teufel stellt uns auf die Probe, damit wir scheitern. Es ist halt ein Unterschied, ob ich so ein Materialstück prüfe, um zu prüfen, ob es auch die Belastung aushält oder ob ich es prüfe, um es kaputt zu machen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich kaputt gemacht werden soll oder ob durch die Probe ich wachsen soll. Es gibt einen Bibeltext, der das sehr schön deutlich macht. Es wird vom selben Ereignis zweimal berichtet, einmal im zweiten Buch Samuel und einmal im ersten Buch Chronik. Im zweiten Buch Samuel in Kapitel 24 steht: Der Herr reizte David gegen das Volk auf und sagte: Geh, zähl Israel und Juda. Ganz klar. Gott gibt David das ins Herz oder reizte David auf, damit David das macht. Und dasselbe Ereignis wird in 1. Chronik 21 so erzählt: Der Satan reizte David, Israel zu zählen. Ja, was denn nun? Wer denn nun? Der Teufel oder Gott? Oder irgendwie beide? Das ist diese Spannung, in der wir mit dieser Bitte im Vaterunser auch stehen. Und wenn wir nicht einfach sagen wollen, diese beiden Bibeltexte widersprechen sich, müssen wir es ja irgendwie zusammen denken. Und da hilft ja dieses Bild, dieses Bekannte, es sind dann zwei Seiten derselben Medaille. Auf der einen Seite lässt Gott zu, dass David vom Teufel auf die Probe gestellt wird, aber nicht irgendwie Zähne knirschen, sondern Gott findet das richtig. Gott findet es richtig, dass David vom Teufel geprüft wird. Auch im Buch Hiob ist das sehr schön zu sehen. Die Idee, Hiob auf die Probe zu stellen, ihn krank zu machen, ihm seine Kinder wegzunehmen, ihm seinen Besitz wegzunehmen, die Idee kommt eindeutig vom Teufel. Aber Gott findet es gut, dass Hiob so auf die Probe gestellt wird. Das heißt, wir haben es in jeder Versuchung, in jeder Anfechtung mit Gott zu tun, der es zulässt, und mit dem Teufel, der diese Anfechtung, diese Prüfung so gestalten will, dass wir daran kaputt gehen. Nochmal, der Teufel hat keine gute Absicht beim Prüfen. Nochmal bei Hiob, der Teufel will Hiob wegbringen. Und Gott will, dass Hiob wächst. Und wenn wir das Ende des Buchs Hiobs lesen, ihr kennt es ja, dann hat sich herausgestellt, es war für Hiob gut, dass er in diesen Prozess hineingeführt wurde, weil nachher sagt er zu Gott: Ich kannte dich bis jetzt nur vom Hörensagen und jetzt habe ich dich von Angesicht gesehen. Aber nochmal, der Teufel wollte ganz was anderes. Es gilt das, was wir eben schon mal hörten. Ich lese nochmal Jakobus 1, Vers 13 und auch den Vers 14 oder den Vers 13. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen: Ich werde von Gott in Versuchung geführt, Klammer auf, in diesem negativen Sinn, Klammer zu. Denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst niemand in Versuchung. Das heißt, wenn Gott zulässt, dass in unserem Leben Schlechtes passiert, dann macht er das nicht, weil er uns kaputt machen will, weil er uns nicht im Himmel haben will, sondern der Teufel will das tun. Also, wir haben mit beiden zu tun. Es ist sehr verwirrend und ich versuche es nochmal zu bündeln, bevor wir einen Schritt weitergehen. Gott versucht uns, prüft uns, schickt euch in Anfechtungen, weil er euren Glauben auf Echtheit prüfen will. Das hat er bei Abraham so gemacht, der 25 Jahre lang mit seiner Frau auf ein Kind warten musste und Gott wollte prüfen, ob Abraham durchhält. Und Abraham hat nicht immer durchgehalten, aber am Schluss dann doch. Und als er dann Isaak opfern sollte, wird es nochmal deutlich. Gott will prüfen, ob Abraham bereit ist, diesen Sohn auch wieder herzugeben. Was wollte der Teufel? Wollte er, dass Abraham diese Probe besteht? Ganz bestimmt nicht. Der Teufel wollte, dass Abraham Gott absagt. Dass Abraham zu Gott sagt: Jetzt ist aber die Grenze überschritten, so weit kommt es noch, mein Sohn kriegst du nicht und tschüss. Gott hat das riskiert. Das gehört zu dieser Prüfung mit dazu. Nicht so, wie mein Sohn mir das erzählt hat von der Theologischen Hochschule. Der hatte jetzt einen Kurs. Und dann hat ihnen der Gastdozent gesagt: Wir schreiben am Schluss eine Klausur, aber bei mir ist noch nie einer durchgefallen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das auf die Lernmotivation meines Sohnes gewirkt hat? Der ist so, ne? Der macht immer nur, wie sagt er immer, eine seiner Lieblingssprüche ist, ein gutes Pferd springt nur wie hoch? Wie es muss. Und wenn er weiß, da ist noch nie einer durchgefallen, springt er nicht sehr hoch. Also, so ist es nicht. Ihr habt die Geschichte von Johannes dem Täufer vielleicht im Ohr, wo Jesus am Schluss sagt, selig ist, wer nicht an mir zu Fall kommt. Gott riskiert das. Und es gibt ja auch Geschichten von Menschen, von Christen, die diese Versuchung dann nicht bestehen. Also, beides wäre möglich gewesen bei Abraham, bei Hiob und auch in unserem Leben. Und von daher sind Versuchungen kein Spaß. Eine richtige Prüfung ist kein Spaß, sondern Ernst. Und erst recht, wenn man selbst zu schwach ist, wenn man weiß, dass man eigentlich keine Chance hat, diese Prüfung zu bestehen. Und damit stoßen wir jetzt ins Zentrum dieser Bitte vor, jedenfalls so, wie ich das verstehe. Denn wir sind als Menschen schwach. Falls ihr es noch nicht gewusst habt, sage ich es euch nochmal, ihr seid schwach. Nicht immer, nicht durchgehend. Wir sind als Menschen auch in der Lage, Gutes zu tun, aber wir sind immer auch schwach. Ich bin es jedenfalls. Ich merke das immer wieder, wie ich an meine Grenzen komme, und bei euch ist das ganz bestimmt nicht anders. Martin Luther hat gesagt, der Teufel ist die höchste Intelligenz im Universum nach Gott. Das heißt gleichzeitig, ich bin es nicht. Ich bin auch nicht an dritter Stelle. Ich bin auch nicht bei den ersten 3 Milliarden. Das heißt, der Teufel ist uns überlegen. Und von daher brauchen wir Schutz vor den bösen Absichten Satans. Und es ist gut, dass wir auf der einen Seite Jesus an unserer Seite haben, den starken Jesus an unserer Seite. Aber es wäre natürlich auch gut, wir würden erst gar nicht so viel in solche Situationen kommen, wo unser Glaube dann wirklich auf dem Spiel steht. Und ich glaube, wenn wir mit Jesus bitten und führe uns nicht in Versuchung, geht es darum, dass wir Gott darum bitten, dass er uns nicht in Versuchung, in Situationen kommen lässt, wo unser Glaube wirklich kippt. Es geht nicht darum, dass Gott uns nie wieder in Situationen führt, wo wir geprüft werden, sondern dass wir nicht in diese Attacken Satans hineingeraten. Gott kann das tun. In Offenbarung 3, Vers 10 sagt Jesus der Gemeinde zu, an die dieses Sendschreiben geht, ich will dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Das tut Gott. Aber im Vaterunser bitten wir darum, dass das auch in unserem Leben geschieht. Vielleicht hilft euch diese Unterscheidung im Blick auf Versuchung auch. Die Gott schickt, oder Versuchungen sind von Gottes Seite aus eine Chance zum Wachsen und zum Reifen und ein Zeichen dafür, dass euer Glaube überhaupt noch da ist. Wenn ihr nie versucht werdet und nie eine Anfechtung habt, dann solltet ihr euch mal ernsthaft fragen, ob ihr überhaupt Christen seid. Denn wenn jemand mit Jesus unterwegs ist, wenn er ein lebendiges Leben mit Jesus lebt, dann passiert das. Dann ist dem Teufel das nicht egal, dann greift der Teufel euch an. Und so kann Jakobus schreiben, das ist gut. Freut euch darüber, weil ihr wisst, ihr habt überhaupt noch einen Glauben. Und diese Bewährungsproben begrenzt Gott, sodass wir sie bestehen können. Und wir bitten in diesem Gebet darum, dass Gott uns davor bewahrt, dass der Teufel uns so zusetzt, dass wir wirklich dann auch umfallen und hinfallen. Und Gebet ist an dieser Stelle ein wirksamer Faktor. Es gibt einen kleinen Satz in der Passionsgeschichte, der meistens überlesen wird. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Garten Gethsemane, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das heißt doch, wenn die Jünger statt zu schlafen gebetet hätten, wenn sie Jesus ernst genommen hätten, wenn sie wach geblieben wären, hätten gebetet, dann wären sie nicht in Versuchung gefallen. Dann wären sie vielleicht nicht abgehauen im Garten aus lauter Angst. Dann hätten sie vielleicht den Mut gehabt, sich auch unter das Kreuz zu stellen. Aber sie haben das nicht getan. Und dieser Satz von Jesus sagt ja auch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Wir brauchen die Kraft von Jesus in unserem Leben. Das heißt, auch das berührt sich mit dem Vaterunser. Betet, sagt Jesus seinen Jüngern, dass er nicht in Versuchung geratet. Und wir bitten Gott, führe uns nicht in Versuchung. Und deswegen ist es ein gutes Gebet. Und deswegen beten wir es ja auch. Und deswegen lehrt Jesus uns das. Beten, führe uns nicht in Versuchung. In dem Sinn, dass der Teufel uns nicht zu Fall bringt. Und nicht in dem Sinn, dass unser Glaube nie wieder erprobt wird. So, Stichwort erproben. Jetzt machen wir mal das Fenster auf und mal gucken, ob ihr ordentliche Unterwäsche anhabt. Ich hab. Ne, richtig auf, Ute. Richtig auf. Lieber 2 Minuten richtig gefroren als 10 Minuten halb gefroren. Kann ich weiter predigen oder seid ihr mit Frieren beschäftigt? Ja, wir haben auch Zeit. Wir können noch 2 Minuten uns angucken. Ab nächste Woche machen wir das anders, dann machen wir in der Zeit ein Lied.
Aber damit es jetzt so langweilig wird, kann ich vielleicht was sagen. Wir haben darüber nachgedacht, ob es jetzt vielleicht sinnvoll ist, wenn wir das ein bisschen bündeln würden mit den Lebensmittelpaketen. Weil man merkt ja jetzt an vielen Ecken schon, packt man 2 Pakete rein und dann, habe ich von der Holger schon gehört, da fangen wir im Geschäft schon an und sagen, das geht nicht und so weiter und so fort. Die Regale sind an der einen oder anderen Ecke schon mal leer, gerade was so Mehl und Nudeln, diese Sachen.
Ja.
Und uns nur so ein Gedanke, aber vielleicht hilft es an der einen oder anderen Ecke. Weil wir wissen ja auch nicht, was in 14 Tagen oder eine Woche da und so ganz das gleich bewegen wird.
Genau, ja, das ist sicher klug, da so zu machen. Das haben wir vorgestern in Berndorf auch erlebt, obwohl wir es im Lebensmittelladen gepackt haben, dass dauernd was fehlte, ja. Gut, ich predige mal weiter. Von mir aus könnt ihr auch wieder zumachen, müsst aber nicht, das überlasse ich euch jetzt selber. Aber wir können auch zumachen, wir hatten vorher gründlich gelüftet. Es ist ja auch noch warm draußen. Gut, und führe uns nicht in Versuchung, das war der erste Teil. Und dann sagt Jesus noch, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das können wir übersetzen mit erlöse uns von dem Bösen, mit der Böse oder das Böse. Im Deutschen ist das ja nicht eindeutig und im Griechischen ist es auch nicht eindeutig. Es kann heißen der Böse, es kann heißen das Böse. Und vielleicht meint es einfach beides. Der Böse, der Teufel verursacht das Böse. Und wir brauchen Erlösung von beiden, von dem Bösen und von dem, was er anrichtet. Beides bedroht uns als Menschen und beides bedroht uns auch manchmal in unserem Christsein. Der Teufel kann sehr unterschiedlich auftreten, mal als listig wie eine Schlange und mal, so steht es im 1. Petrusbrief, wie ein brüllender Löwe. Und er will uns dann einschüchtern. Und er würde es auch schaffen, wenn Gott uns nicht davor bewahren und wenn Gott uns dann nicht retten würde. Und hier, wie bei den ersten Bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, geht es hier auch darum, dass wir uns bewusst machen, so richtig oder vollkommen wird das erst erledigt sein, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird der Teufel besiegt sein. Dann gibt es weder den Bösen, noch gibt es das Böse dann noch in der dann erneuerten Welt. Aber bis dahin ist es noch so. Und wenn wir mit Jesus beten, sondern erlöse uns von dem Bösen, machen wir auch deutlich, wir können das nicht allein. Wir brauchen, dass Jesus uns an dieser Stelle immer wieder auch hilft und dass er uns an dieser Stelle dann auch beschützt. Er ist der Sieger und er gibt uns Anteil an diesem Sieg und mit der 7. Bitte bitten wir auch darum. Dann der Schlusssatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wenn ihr jetzt in eure Bibel schauen würdet, dann würdet ihr da vielleicht ein Sternchen finden in eurer Bibel und dann würde bei diesem Sternchen beistehen, dass der Handschriftenbefund des Neuen Testamentes darauf hindeutet, dass dieser Satz von Jesus damals nicht gesagt wurde. Vielleicht ein bisschen überraschend, weil wir den ja so kennen und weil wir das beten. Das gibt es nicht an vielen Stellen in der Bibel, aber immer mal wieder. Wir haben ein bisschen Zeit, deswegen kann ich euch da mal ein bisschen mit hineinnehmen, weil es ja in der Bibel sowieso findet. Ihr wisst ja, wir haben ja nicht das Original Matthäus-Evangelium. Wir haben noch nicht mal eine erste Abschrift des Matthäus-Evangeliums, die dann autorisiert werde. Ne? Also ich kann als Pastor Kopien beglaubigen, dann mache ich meinen Stempel drunter und unterschreibe. Also wir haben auch keine beglaubigte Kopie. Wir haben Abschriften von Abschriften von Abschriften. Und viele. Und wenn man die nebeneinander legt, dann ist es völlig klar, 99,5% des Bibeltextes, der ist in allen Handschriften ungefähr gleich. Und dann gibt es kleine Abweichungen und von denen sind viele inhaltlich auch überhaupt nicht bedeutend. Das heißt, das, was wir in unseren Bibeln haben, ein Bibeltext, ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn ich 100 Abschriften habe und 99 Mal steht da ein Wort und in einer Abschrift steht ein anderes Wort, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die 99 recht haben. Und so hat man unseren Bibeltext zusammengestellt. Und die ältesten und besten Abschriften haben eben diesen Zusatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit nicht. Warum steht er trotzdem in unseren Bibeln? Das kann man nur vermuten. Eine plausible Erklärung, eine wahrscheinliche Erklärung ist, es gehörte für Juden zum Gebet mit dazu, dass man ein Gebet mit einem Lobspruch abschloss. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen, zum Beispiel. Sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass die ersten Christen, als sie das Vaterunser gebetet haben, dann so einen Lobspruch noch mit dazu gefügt haben. Wer will das verbieten, wenn ich das im Gottesdienst so mache? Und irgendwann, so die Vermutungen, hat er mal ein Abschreiber, weil er das so auswendig kannte, beim Abschreiben diesen Spruch dann auch mit in seine Bibelabschrift hineingeschrieben. Und der Nächste hat das dann wieder abgeschrieben und so ist wahrscheinlich dieser Satz in die Bibel hineingekommen. Dieser Satz ist übrigens nicht unbiblisch. Er ist wahrscheinlich gebildet aufgrund eines ähnlichen Verses im Alten Testament. Ich lese uns aus 1. Chronik 29, den Vers 10 und den Vers 11. Da pries David den Herrn vor der ganzen Versammlung und rief: Gepriesen bist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr sind Größe und Kraft, Ruhm und Glanz und Hoheit. Dein ist alles im Himmel und auf Erden. Herr, dein ist das Königtum. Du erhebst dich als Haupt über alles. Das heißt, wir dürfen, ihr dürft, ich darf weiter fröhlich am Schluss des Vaterunsers beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das sind zutiefst biblische Gedanken und es erinnert uns daran, dass Gebet immer auch so ein Teil Anbetung ist. Und wenn wir das am Schluss sagen, dann machen wir das nochmal deutlich. Wir ehren und wir respektieren Gott als den, dem das zusteht. Dein ist das Reich. Am Anfang dein Reich komme, dass wir uns bewusst machen, ja, eines Tages wird es so sein und darauf leben wir hin. Dein ist die Kraft. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Wir machen uns das am Schluss des Vaterunsers deutlich. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und dein ist die Herrlichkeit, dass wir uns nochmal bewusst machen, es geht um Gott, um seine Ehre. Von daher hat das einen tiefen Sinn, dass das am Schluss des Vaterunsers dann auch gebetet wird. Aber dass ihr es mal gehört habt, wahrscheinlich ursprünglich gehörte es nicht mit dazu. Das Vaterunser ist in der Bibel zweimal überliefert, auch im Lukas-Evangelium und auch da fehlt es. Das ist auch ein Hinweis darauf, weil man sagt, es ist wahrscheinlicher, dass jemand was zugeschrieben hat, als dass einer sich getraut hat, was aus dem Bibeltext zu streichen. Aber das muss jetzt an der Stelle mal genügen. Jetzt haben wir drei Predigten gehört über das sogenannte Vaterunser und am Schluss lasst uns noch fragen, wie können wir das jetzt in guter Weise benutzen? Wollte Jesus, dass jeder Christ auswendig lernt und aufsagt? Ist Aufsagen beten? Nö, ne? Sind wir wieder bei der Beziehung in der Familie, bei der Beziehung in der Ehe. Wenn immer dieselben Leute rauspicken, hier Agnes und Rudolf. Wenn die Agnes das nächste Mal mit dem Rudolf versagen will, dann holt sie einen Zettel aus der Tasche und dann liest sie das ab, was sie sich vorher aufgeschrieben hat. So? Ist das Gespräch? Ist das Beziehung? Geht es darum? Ganz bestimmt nicht. Aufsagen, nochmal, ist nicht beten. Und das wäre genau das, was Jesus mit dem Vater unser nicht will. Wir hatten ja den Zusammenhang gesehen, Jesus sagte, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Und das Vater unser aufzusagen, auswendig hinzuleiern, ohne überhaupt mit dem Gedanken mit dabei zu sein, ist ganz bestimmt nicht Gebet, wie Jesus das will, sondern ist genau das, plappern wie die Heiden. Martin Luther, und das ist jetzt dann schon fast 500 Jahre her, selbst Martin Luther hat damals schon gesagt, das Vaterunser, hat er gesagt, ist der größte Märtyrer auf Erden. Da steckt natürlich noch katholische, in Anführungszeichen, Gebetspraxis hinter, die bis heute so ist. Ihr wisst das vielleicht, wenn ein Katholik gebeichtet hat, dann sagt ihm der Priester die Vergebung zu, aber damit das dann auch ein bisschen wehtut, auch noch eine Buße, ne? Und dann kann man manchmal hören als katholischer Christ, so, deine Sünden sind die Vergebung, aber zur Bußübung 10 Vaterunser. Merkwürdige Bußübung, oder? 10-mal mit Gott reden als Buße für Sünden. Das war damals schon Praxis bei Luther und so hat er gesagt, das Vaterunser ist der größte Märtyrer auf Erden. Also darum geht es natürlich nicht, dass wir das aufsagen. Aber schwierig ist es ja auch, wenn wir das miteinander beten und es sind Menschen dabei, die keine Christen sind, oder? Wie empfindet ihr das? Aber das gilt auch übrigens für jedes Gebetslied, was wir singen. Wenn wir eben nicht nur gehört hätten, welch ein Freund ist unser Jesus, sondern wir hätten es gesungen und hier in unserer Mitte wäre jemand, der gar keine Beziehung hat zu Jesus, dann würde er das ja auch singen, ohne dass er das wirklich von Herzen singen kann. Mir ging das immer so, mein Vater hat ein paar Jahre im Männergesangverein in meinem Heimatort gesungen und ich habe das dann auch ab und zu mal mitgekriegt, weil die dann auch schon mal sangen, wenn mein Vater selbst Geburtstag hatte. Und dann stehen da Männer aus dem Dorf, die ich teilweise jetzt schon 50 Jahre kenne. Mir steht kein persönliches Urteil über ihren Glauben zu, aber ich sage mal, die allermeisten von denen haben mit Jesus nichts am Hut. Und dann standen die da und haben ergriffen gesungen, ich bete an die Macht der Liebe. Und ich habe immer gedacht, echt jetzt? Das war Folklore. Das war nicht, dass sie das wirklich so gesungen haben. Also jedes Lied, was wir singen in Ich-Form, ich bete an die Macht der Liebe, müsste man dann auch sagen, wir singen dieses Lied und ich darf alle, die hier sitzen und keine Christen sind, bitten zu schweigen. Machen wir nicht. Und so ist es beim Vater Unser auch. Aber ich will auf das Problem hinweisen. Das ist schwierig. Und ich habe auch keine gute Lösung, wie wir damit umgehen. Also, da müssen wir gut überlegen, wie wir das dann auch machen. Und nochmal, es darf nicht dazu kommen, dass das runtergeleiert wird, wie das Glaubensbekenntnis dann übrigens auch. Auch da besteht die Gefahr. Was ist das Ziel von Jesus nochmal? Er gibt uns ein Modell fürs Gebet. Und wichtig ist, dass wir den Geist dieses Gebets erfassen. Und deswegen fasse ich es jetzt nochmal zusammen. Wir haben gesehen, Gott als der gute Vater, der sich kümmert. Und auch hatten wir gesehen, wir beten unser Vater, nicht meiner. Wir gehören zusammen. Dann haben wir gesehen, die ersten drei Bitten, da geht es darum, Gott zuerst. Es geht um seinen heiligen Namen, es geht um seine Herrschaft und es geht darum, dass sein Wille geschieht. Es geht nicht um meinen Namen, es geht nicht um meine Herrschaft und es geht schon gar nicht um meinen Willen. Es geht um Gott. Und Jesus bringt uns bei, mit diesem Mustergebet, bevor wir uns um uns kümmern, was wir dürfen, kümmern wir uns mal um Gottes Angelegenheiten. Und wenn wir das Vaterunser bewusst beten als Modell, dann schärft das unseren Blick dafür, es geht zuerst um Gott und dann um uns. Dann darf es auch um uns gehen, das haben wir das vorige Mal angefangen. Es ging um Fürsorge, wir bitten fürs tägliche Brot und wir sind hoffentlich dankbar dafür, dass wir das eigentlich nicht bitten müssen, weil Gott uns mit Überfluss versorgt. Wir haben unter dem Stichwort Nachsorge gesehen, es geht um Vergebung. Wir bitten um Vergebung und sagen dann und leben es hoffentlich auch, wie wir vergeben haben, denen, die an uns schuldig geworden sind. Und Jesus sagt nach dem Vaterunser, wenn du das nicht tust, wirst du nicht in den Himmel kommen. Und es geht, haben wir heute gesehen, um Vorsorge. Führe uns nicht in Versuchung. Bewahre uns davor, dass der Teufel uns zu Fall bringt. Und bewahre uns auch vor der Macht des Bösen, der wir selbst sonst hilflos ausgeliefert sind. Und am Schluss, es geht um Gottes Ruhm. Es geht darum, dass ihm das Reich gehört, dass er herrlich ist und dass wir uns bewusst machen, wir leben im Angesicht seiner Kraft. Und das Vaterunser, das hatten wir uns auch bewusst gemacht, ich wiederhole es nochmal, ist zunächst Gebetsschule für jeden einzelnen Christen. Jesus sagt, wenn du betest, geh ins Kämmerlein und dann bete. Das heißt, das Vaterunser darf man natürlich auch für sich allein beten. Es gehört jedenfalls ins Kämmerlein der Gemeinde. Und nochmal, das darf nicht zum Ritual werden. Wir sagen es nicht auf, sondern wir beten es. Hoffentlich vom Herzen. Wie kann man das lebendig erhalten, ohne dass man ins Plappern kommt? Eine Möglichkeit ist, teilt es doch auf die ganze Woche auf. Jeden Tag eine Bitte, ganz bewusst nur eine. Und überlegt, was hängt an dieser Bitte noch mit dran. Oder benutzt mal eine andere Übersetzung, damit diese Worte nicht so geleiert sind, sondern dass ihr diesen Worten nochmal neu auf die Spur kommt. Das sind alles Ideen, Anregungen, wie dieses Gebet lebendig sein kann, ohne dass wir wieder zurückrutschen in dieses Plappern wie die Heiden. Ganz zum Schluss, das Beten des Vaterunsers kann mein Gebetsleben bereichern. Es kann den Blick für das öffnen, was wirklich wichtig ist. Und von daher die Einladung, bete es auch als Christ regelmäßig. Und ich denke, wir haben einen guten Rhythmus gefunden, wenn wir weiterhin sagen, wir beten das bei unseren Abendmahlsgottesdiensten, wenn wir wieder miteinander beten können. Dann ist es präsent, aber es führt auch nicht dazu, dass wir es jede Woche beten und irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Und wenn ich diese Predigt jetzt in normalen Zeiten gehalten hätte, würden wir jetzt selbstverständlich aufstehen und das Vaterunser miteinander beten. Das machen wir jetzt nicht, aber ich habe ein Lied gefunden, das den Text des Vaterunsers ziemlich wörtlich einfach nachsingt. Und ich lade euch ein, hört dieses Lied und betet innerlich dann die Worte des Vaterunsers mit.